Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Was ist eigentlich das Kostbarste für unseren Vater im Himmel? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass unser Vater durch das Wort Gottes, das ist Jesus Christus, alles neu macht. Neuen Himmel, neue Erde, alles neu macht. Also das Kostbarste für Gott ist nicht die jetzige Schöpfung. Offensichtlich, weil er macht sie neu. Was ist das Kostbarste? Er sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus sagt, er fährt auf zu unserem Vater und zu seinem Vater, zu seinem Gott und zu unserem Gott. Ich glaube, das Wertvollste, was Gott hat, bist du und bin ich. Das Wertvollste. Jesus Christus wird der Eingeborene genannt, aber nach der Auferstehung der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und so wie Gott Jesus Christus liebt, liebt er dich. Das Wertvollste sind wir Geschwister. Lass uns daran denken, bei dem ganzen heutigen Sonntag, dass wir das Wertvollste sind für Gott. Ich möchte hier ganz kurz, bevor wir starten, folgendes Wort lesen von Paulus an seine Freunde in Philippi. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Das, was wir gerade gesungen haben. Christus liebt uns mit seiner herzlichen Liebe. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Je mehr wir Gott erkennen, umso reicher wird unsere Liebe. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Vater im Himmel, danke, dass du, der allmächtige, lebendige, wahre und einzige Gott, uns liebst. So sehr, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Erfülle unsere Herzen mit deinem Geist. Hilf uns, mit dir eins zu sein, Vater, wie der Sohn, unser Herr Jesus Christus, mit dir eins ist. Hilf uns, Vater, dir Freude zu machen, als deine geliebten Söhne und Töchter. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Errettung, Ereignis oder Prozess? Eine provokante Frage, Ereignis oder Prozess? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir Heilige oder Sünder? Was würdest du sagen? Sind wir Heilige oder Sünder? Der Römerbrief beginnt mit folgender Begrüßung. Wir sind ja im Römerbrief. Römer 1,7, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Begrüßung ist klar, an die Heiligen, berufenen Heiligen in Rom. Im Neuen Testament bezieht sich das Wort Heiliger immer auf eine geheiligte Person, also jemanden, der für Gott abgesondert wurde, allein zu seinem Besitz und zu seinem Dienst. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ist Gott für uns da oder sind wir für Gott da? Ist der Heilige Geist jetzt unsere Genie, unser Flaschengeist, der, wenn wir nur genügend Glauben haben, alles tut, was wir gerne hätten? Oder geht es uns so wie Jesus, der sagt, er redet nichts von sich selbst aus, sondern nur, was er den Vater reden hört. Redet gleichermaßen der Sohn und ich tue nichts von mir selbst aus, nur was ich den Vater tun sehe. Und Adnan hat uns letzte Woche in so wunderbarer Weise vermittelt, dass der Glaube die Konsequenz ist aus dem Gehorsam, aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn wir nichts gehört haben, können wir nichts glauben. Es muss für uns lebendig sein. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Das Wort Gottes ist keine Lektüre, die beliebig austauschbar ist gegen irgendwelche Bücher. Es ist Geist und Leben. Wenn wir andere Bücher lesen statt der Bibel, fehlt uns Geist und Leben. Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, weil sie ist der Maßstab. Und daran ist alles zu messen. Vergleiche die entsprechenden griechischen Worte Hagios und Hagiozo, die wiedergegeben werden mit heilig bzw. heiligen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Erkenntnis. Es handelt sich hier um die Heiligung des Gläubigen der Stellung nach, die sich auf das versöhnende Blut Christi gründet. Also wir sind aus Gottes Sicht geheiligt, weil uns das Blut Jesu Christi gerecht gemacht hat, gereinigt hat. In diesem Sinne sind alle Gläubigen, wenn sie denn wirklich wahre Gläubige sind, Heilige. Von der Stellung her. Unabhängig von ihrem Fortschritt in der Erfahrung und im Wachstum. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der für uns Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, stellvertretend für uns gestorben ist, begraben, auferstanden ist, und du mit ihm dein Fleisch gekreuzigt hast, begraben worden bist, Buße getan hast und zu einem neuen Leben aufgestanden bist, bist du ein Heiliger. Aus Gottes Sicht bist du ein Heiliger. Ob du einen heiligen Wandel führst, das ist noch einmal eine ganz andere Sache. Aber grundsätzlich bist du von der Konstellation her ein Heiliger. Nach Römer 1,7 werden also die Gläubigen nicht aufgefordert, Heilige zu werden. Sie sind Heilige. Und zwar durch göttliche Berufung. Genau wie Paulus, ein Apostel, durch göttliche Berufung war. Ja, jetzt kommst du schon wieder daher mit der Prädestination. Ja, bitte, wir lesen das Wort Gottes. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind Heilige und jetzt wird es noch schöner, wir sind gerecht. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Römer 10,10, denn mit dem Herzen wird geglaubt, nicht mit dem Verstand. Darum nutzt es nichts, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen Menschen ins Reich Gottes hinein diskutieren zu wollen. Es nutzt nichts, weil nicht mit dem Verstand wird geglaubt, mit dem Herzen wird geglaubt. Zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir müssen mit dem Herzen glauben. Glaube ist ein Produkt unseres neu geschaffenen Herzens. Und wenn Sie euch erinnern können, dann haben wir mal das versucht, hier auseinander zu dividieren. Wir lesen immer wieder von Herz, von Geist, von Seele, von Fleisch und all diesen Dingen. Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, das Herz ist dein und mein Innerstes, unser menschlicher Geist, das ist Herz. Und da drin, wenn das neu geschaffen ist, wohnt der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und so, glaube ich, hilft uns das, das zu unterscheiden. Herz ist dein und mein innerstes Wesen. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Gerechtigkeit hier bezieht sich auf die Gerechtigkeit Gottes, die rechtlich allen zugerechnet wird, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Also es ist Gnade, es ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk, dass wir Heilige sind in Christus Jesus und dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind, weil er uns in Christus sieht. Wir sind der Leib Christi, er ist das Haupt. Wir sind der Christus. Du bist der Christus, du bist ein Glied am Leib Christi, wo Jesus das Haupt ist. Die Gläubigen sind die Gerechten. Hesekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Der menschliche Geist wird neu geschaffen, das neue Herz von Gott. Und da drin kann dann Gott wohnen durch seinen Geist. Das ist dieses Wunder, das bei uns passiert. Und passiert ist. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich habe gestern versucht, hier ein Bild zu machen, weil das kann man sich leicht merken. Also wir haben ein neues Herz von Gott. Ein neues Wesen, göttliches Wesen ist in uns. Und der Geist Gottes kann in diesem neu geschaffenen Geist wohnen. Und so sind wir Kinder Gottes. Kinder Gottes. Wir haben das Heil empfangen, Christus ist unser Heiland. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ich habe heute früh ein inspiriertes Wort versandt. Der eine oder andere hat es bekommen auf Facebook. Du wirst es immer auch dann posten. Und der Gedanke ist der, ich habe jetzt gerade die vergangene Woche, ich habe es am Adnan erzählt, am Freitag, da bist du nicht mehr sicher, bist du jetzt in einem Motivationsseminar von Scientology oder von New Age oder bist du in der Kirche? Das ist austauschbar. Das ist, was die Menschen hören wollen. Und da muss man sich wirklich fragen, was wird heute verkündigt? Nicht umsonst warnt der Apostel Paulus, insbesondere Paulus, die ganze Bibel, das ganze Neue Testament, vor einem anderen Evangelium. Und wenn du diese Botschaften hörst und dann sagst, was sagt eigentlich die Schrift? Was lese ich in der Schrift? Das ist dermaßen konträr. Konträrer könnte es nicht mehr sein. Also wenn ich sage, ich lade euch ein zu einem Motivationsseminar, dann würde ich genau diese Botschaft bringen. Aber das Wort Gottes ist vollkommen konträr zu dem, was hier gebracht wird. Das ist Marketing, christliches Marketing oder könnte man sagen, christliches Theater. Das ist, was die Menschen hören wollen. Weil das, was die Schrift zu sagen hat, das begeistert die Menschen nicht. Das begeistert sie nicht. Sie wollen das nicht hören. Und das ist klar. In dem Moment, wo du sagst, ja, wir haben einen großen Tempel, den müssen wir füllen, musst du genau den, wie hat der Luther gesagt, den Leuten aufs Maul schauen. Aber das können wir auch überdehnen, dass wir nicht mehr das Wort Gottes predigen, sondern das, was die Menschen hören wollen. Die Frage ist, wie unterscheiden wir das? Ist das Evangelium menschenzentriert oder ist es gottzentriert? Verkündigt dieses Evangelium, dass Gott für uns Menschen da ist oder verkündet es, dass wir für Gott erkauft sind durch das kostbare, teure Blut Jesu Christi, dass wir für Gott da sind? Und da ist der Maßstab. Und das Wort Gottes sagt uns ganz klar, was richtig und was falsch ist. Die hebräischen und griechischen Worte für Heil enthalten den Gedanken der Befreiung, der Sicherheit, der Bewahrung, ja der vollkommenen Wiederherstellung. Und manches Mal frage ich mich auch, wo ist denn der Unterschied zwischen Spiritisten, Hellsehern und Schamanen und dem, was wir heute praktizieren? Da muss man sich fragen, was ist denn in der Schrift begründet? Und was praktizieren wir heute? Heil ist das große, alles einschließende Wort des Evangeliums. Es umfasst alle erlösenden Akte und Prozesse wie Rechtfertigung, Loslösung vom Reich der Finsternis, Gnade, Versöhnung, Zurechnung, Vergebung, Heiligung und Verherrlichung. Heil oder Errettung wird in drei Zeitformen beschrieben. Drum ist meine provokante Frage: Errettung, Ereignis oder Prozess? Und wenn wir die Bibel anschauen, dann heißt es erstens, der Gläubige ist errettet worden von der Schuld und der Strafe der Sünde, indem ihm vergeben wurde und er ein neues Herz bekommen hat und erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Das, was Adam verloren hat durch die Sünde, hat Gott uns wiedergegeben, weil wir in Christus Leben haben. In Adam sind wir alle tot. Mit der Geburt haben wir den Tod schon mitbekommen, den geistlichen Tod. Und Gott hat uns wiedergegeben durch das, was Christus für uns bewirkt hat, weil wir in Christus gerechtfertigt sind, kann Gott wieder in uns wohnen und mit uns Gemeinschaft haben. Ein neues Herz und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Adnan hat mir gestern dann noch geschrieben, aufgrund meines Titels, eigentlich war mein ursprünglicher Titel, Wer sind wir? Dann habe ich ihn geändert und dann schreibt er, ja, Luja-Sorge, schreibt er, Luja-Sorge, ist nicht nur mit der Errettung so, sondern mit der Erfüllung des Heiligen Geistes auch. Es ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Werdet voll Geistes. Im Epheser 5 und 4 sagt uns der Paulus ganz klar, wie wir voll Geistes werden. Hört auf zu lügen, zu betrügen und so weiter. Aber was praktizieren wir? Komm nach vorne, leg dir die Hände auf und dann bist voll Geistes. Das ist ungefähr so wie Fett absaugen. Brauchst du nicht mehr bewegen und vernünftig ernähren. Das sagen wir jetzt ab. Es ist alles so easy. Aber es ist tatsächlich ein Prozess, voll Geistes zu werden, sich zu heiligen. Also, der Gläubige ist errettet worden von Schuld und Strafe der Sünde, indem ihm vergeben wurde und er ein neues Herz bekommen hat und erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Der Gläubige wird aber zweitens beständig errettet von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde, was wir bei der Begrüßung gehört haben, wenn er dem Heiligen Geist erlaubt, der Gläubige, dass er in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes ihm hilft, sein Fleisch täglich zu kreuzigen. Die Frucht des Geistes ist, Christus immer ähnlicher zu werden. Das ist, was der Vater in uns sieht. Er sieht Christus in uns. Und alles, was wir sind und tun, ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist noch nicht sichtbar, was wir sein werden. Aber wenn Christus wiederkommt, wird offenbar, wer wir sein werden, wer wir sind. Und darum möchte uns der Geist Gottes immer mehr Christus ähnlicher machen in unserem Charakter. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Charaktereigenschaften unseres Herrn Jesus Christus. Luzifer ist auch charismatisch, aber sein Charakter ist kaputt. Christus ist charismatisch, aber er hat den göttlichen Charakter und den möchte der Heilige Geist in uns entwickeln. Diesen göttlichen Charakter, dieses Leben Gottes in uns. Christus immer ähnlicher zu werden, dass wenn er kommt, wir uns nicht schämen müssen vor ihm. Dass wir dem Vater Freude machen. Der Gläubige wird schließlich endgültig errettet werden bei dem Wiederkommen des Herrn. Errettet von seinem alten Menschen, von allen körperlichen Schwachheiten. Viele Menschen möchten heute schon gesund sterben. Wer möchte schon krank sein? Ja, komm, wir machen einen Heilungsgottesdienst. Das ist kein Problem. Wieder legt hier jemand die Hände auf und die Sache ist erledigt. Ob das Gottes Wille ist oder nicht, wenn du nur genügend Glaube hast, wird es geschehen. Gott hat uns einen gesunden Leib, einen verherrlichten Geistleib versprochen. Aber wann? Bei der Entrückung oder bei der Auferstehung. Nicht jetzt. Tatsächlich müssten wir sonst, wenn wir genügend Glauben haben, gesund sterben. Ja? Würde ja keiner mehr krank sein können, wenn es von unserem Glauben abhängig wäre. Drittens, der Gläubige wird endgültig errettet bei dem Wiederkommen des Herrn, errettet von seinem alten Menschen, von allen körperlichen Schwachheiten, die das Resultat der Sünde sind und von Gottes Fluch auf der sündigen Welt. Und in ein völliges Gleichsein mit Christus gebracht werden. In ein völliges Gleichsein. Wir werden sein wie er. Völliges Gleichsein. Stellt euch das einmal vor. Der Apostel Johannes ist auf das Gesicht gefallen und kraftlos ist er da gelegen, wo ihm Jesus erschienen ist. Der König der Könige. Und wir werden ihm völlig gleichgestellt. Sonst könnte es nicht sein, dass wir mit ihm diese Welt regieren. Es könnte es nicht sein, dass wir mit ihm auf dem Richterstuhl sitzen und die Völker richten und sogar Engel richten. Warum? Weil wir das himmlische Volk sind. Weil wir herausgerufen sind. Wir haben einen neuen Zeitabschnitt. Mit Ausgießung vom Pfingsten, nachdem der Herr Jesus am Kreuz alles vollbracht hat und zum Vater aufgestiegen ist und der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Bis zur Entrückung ist das Zeitalter der Gemeinde. Gottes himmlisches Volk, er bereitet Christus eine Braut. Und das bist du und ich. Das gab es vorher nicht, gibt es nachher nicht. Was für eine Freude, was für eine Verheißung, Geschwister. Wir werden ihm völlig gleich sein. Wir werden sein wie er, weil er uns umgestaltet. Lass uns doch dann Jesus mal einen Applaus geben dafür. Amen. Halleluja. Ein völliges Gleichsein mit ihm. Errettung geschieht aus Gnaden durch Glauben. Sie ist eine freie Gabe Gottes, die ohne alle Werke gegeben wird. Die göttliche Ordnung ist zuerst Errettung, dann Frucht und dann Werke. Gott ist viel mehr interessiert an unserem Gehorsam. Wir wissen, wir haben es letzte Woche gehört, es ist dieser dreifältige Entwicklungsprozess. Wahrnehmen, Glauben, Gehorsam. So funktioniert es. Etwas wahrnehmen von Gott, hören oder sehen, so wie Jesus, tue ich nichts von mir aus. Nur was ich Vater höre, reden höre oder tun sehe, tue ich. Wahrnehmen, glauben und gehorsam. So funktioniert es im Reich Gottes. Und damit wir etwas wahrnehmen können, hat uns Gott einen neuen Geist gegeben und wohnt Gottes Geist in uns, damit wir geistliche Dinge für geistliche Menschen auch erkennen können. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Den Religiösen, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Wir könnten sagen, den Religiösen ein Ärgernis und den Intellektuellen eine Torheit. Aber das hat Gott erwählt. Das Törichte hat Gott erwählt, damit er zunichte macht, was etwas zu sein scheint in unserer Welt. Erstens, der Gläubige ist errettet worden von der Schuld und der Strafe der Sünde. Lukas 7,50, er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wir werden nachher vom Frank noch was hören aus diesem bisherigen Römerbrief-Lesung. Und er wird uns sagen, was die entscheidende Sünde ist vor Gott. Ich möchte jetzt das nicht vorwegnehmen, Frank, ich überlasse es dir nachher. Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Wir sind unterwegs gewesen mit jemandem, ein Weltmensch, der auf der ganzen Welt unterwegs ist und der sagt, Mensch, hört's doch mal auf mit dem Kreuz, mit dieser Religion aus dem Metzgerladen, hört's doch mal auf damit. Ihr müsst den Leuten was Angenehmes sagen, sonst habt ihr die Bude nicht voll. Nein, wir können nicht anders. Wir haben nur eines, das Wort Gottes. Das Wort vom Kreuz ist unser zentraler Mittelpunkt. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wir verstehen, Geschwister, ohne persönliche Kreuzigung keine persönliche Auferstehung. Wir hören immer, Christus ist für uns am Kreuz gestorben, das reicht aus in alle Ewigkeit. Das stimmt nicht. Gott bietet uns einen Bund an und er sagt, Leben für Leben. Ich bin am Kreuz gestorben und die andere Seite vom Kreuz, es kostet dein Leben, dein altes, kaputtes, elendes, verdorbenes Wesen. Es hat einen Preis. Es kostet alles. Wenn jemand sagt, es kostet nichts, ist eine Lüge. Es kostet alles. Wir dürfen den Menschen nicht anlügen. Wir müssen ihnen sagen, wenn du diese Entscheidung triffst und sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, dann ist Jesus der Herr und nicht mehr du. Und das ist das Problem. Das möchten die Menschen nicht. Gott wird wegdiskutiert über den Urknall und die Evolution, damit sie keine höchste Autorität über sich akzeptieren müssen. Der Mensch möchte die letzte Instanz sein. Warum? Weil es satanisch ist, zu sein wie Gott. Die beste Möglichkeit, zu sein wie Gott, ist Gott wegzudiskutieren. Das sind wir Gott. Aber das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, ich habe nichts anderes unter euch gewusst, als nur das Kreuz Christi. Weil das ist unsere Kraft. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wir sind mit Adam tot, für Gott tot. Wenn du von der Gerechtigkeit Gottes sprichst, dann muss ich sagen, okay, die Gerechtigkeit Gottes wäre du und ich, wir haben den Tod verdient. Nichts anderes. In denen ihr einst wandeltet, das ist schwierig, einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt keine neutrale Zone. Hier Reich der Finsternis, Reich des Lichts und da mittendrin das Reich des Humanismus, des Menschen. Nein, wir sind versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Es gibt keine Zwischengrauzone. Es gibt nur den Teufel als charismatischen Leiter und Gott dieser Welt und Jesus Christus. Auch charismatisch, aber mit einem anderen Charakter. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr. Wir sind auch so geboren, als Sünder. Ich sage es jetzt nicht, Francesca, das, was du. Ich sage jetzt das nicht. Gell? Unter diesen hatten wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Also wenn du heute am Fernseher einschaltest, das ist grausam. Grausam. Meine Frau schaut dann gerne mal einen Krimi und ich lese dann halt was. Und dann tue ich mir die Ohrstöpsel rein, damit ich lesen kann überhaupt. Und wenn ich dann einmal kurz schaue, was da passiert am Fernseher. Grausam, 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 grausam. Das beschmutzt unsere Seelen dermaßen. Ich kann nicht so Fernsehen schauen wie meine Frau. Ich werde da beeinflusst. Und sie sagt, ja, pff, die stehen nachher wieder auf und trinken Kaffee miteinander. Aber so schaue ich nicht. Ich kann das leider nicht. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wenn uns Gott nicht aus seiner Gnade, aus seiner Liebe errettet hätte, dann wären wir verloren in den Begierden unseres Fleisches, in unserer alten Natur, die von Satan durchdrängt ist. Der Humanismus ist eine Lüge. Wenn man das Manifest des Humanismus aus den 20er Jahren im letzten Jahrhundert liest, dann sagen die ganz eindeutig, sie lehnen ein überirdisches Wesen ab. Der Humanismus lehnt Gott ab. Der Humanismus sagt, wir sind aus uns selbst heraus gut. Wenn wir nur genügend Bildung haben und genügend Wohlstand haben, dann sind wir gut. Aber 20. Jahrhundert haben wir so viel Wohlstand und Bildung gehabt wie nie und haben die grausamsten Verbrechen begangen wie nie. Der Humanismus ist eine Lüge, wir sind verloren ohne Gott. Der Gläubige ist errettet worden von der Schuld und Strafe der Sünde, Epheser 2,4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Er muss seine Liebe nicht mehr beweisen, denn Christus hat es bewiesen, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Du und ich, wir sind mit dem Christus auferstanden, zu einem neuen geistlichen Leben. Das Fleisch ist nur das Alte, aber zu einem neuen geistlichen Leben. Und die Herausforderung werden wir gleich sehen, was jetzt ist. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wir dürfen in unserem Geist vor Gottes Thron treten, in Jesu Namen. Er ist unser hoher Priester, der dort am himmlischen Altar für uns bei Gott eintritt, jeden Tag. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus. Welche Liebe! Wir lesen ganz klar in der Schrift, dass Gott in Christus Mensch wurde. Gott in Christus Mensch wurde. Gott selbst ist in Christus, dem er einen Leib bereitet hat, ans Kreuz gegangen. Gott selbst. Was für eine Dimension, Geschwister. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Wir haben es doch nicht verdient. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen. Wir sind Glieder am Leib. Wir sind der Leib Christi. Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Wir müssen nichts erfinden. Gott hat alle Werke, die er durch die Gemeinde tun möchte, bereits bereitet. Wir müssen nur gehorsam sein. Wir müssen wahrnehmen, glauben und gehorchen. Geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Gott hat schon alles bereitet. Zweitens, der Gläubige wird beständig errettet von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde. Gewohnheit. Das ist so schwierig, diese Trampelpfade zu verlassen, herauszukommen und neue Wege zu gehen. Das ist so schwierig, aus dem Boot hinauszusteigen. Wir werden beständig errettet von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er in seiner Kraft uns hilft, unser Fleisch täglich zu kreuzigen. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und was hören wir heute von den Kanzeln? Hey, das Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann explodiert das. Ja, gibt es noch was Schöneres? Das haben die Gurus nicht, die Motivationsgurus. Die haben den Heiligen Geist nicht. Die müssen sich begnügen mit den Potenzialen. Aber wir sagen, nö, wir haben noch den Heiligen Geist, den Pfeffer, wir pfeffern das noch, explodiert dein Potenzial, das in dir ist. Und Gott sagt, du musst dein altes Fleisch kreuzigen. Wie konträrer könnte die Botschaft der Bibel nicht sein zu dem, was die Motivationsgurus uns sagen. Und die Frucht des Geistes, nicht unseres Fleisches, das, was wir bewerkstelligen, die Frucht des Geistes, Geistes Gottes, der in uns wohnt, ist es, Christus immer ähnlicher zu werden. Warum? Weil wir tatsächlich sein werden, wie er ist, wenn wir diesen verherrlichten Geistleib haben, bei der Entrückung oder Auferstehung. Dann kommt es darauf an, wie ist unser Charakter ausgebildet, unsere Seele verwandelt worden. Unser Fleisch wird verfaulen, entweder sterben wir oder es wird verwandelt, wenn wir leben, wenn der Herr wiederkommt. Unser Fleisch ist nicht zu retten. Unser Körper, unser Fleisch ist tot und stirbt jeden Tag mehr. Wie gesagt, mit Mundgeruch, mit Schweißfüßen, Haarausfall, allem drum und dran. Da hilft auch das Hände auflegen nichts, glaube ich. Wenn du deine Brille wegschmeißt, das ist die einzige Konsequenz, dass du eine neue kaufen musst. Es sei denn, der Herr sagt, schmeiß sie weg. So auch ihr, Römer 6,11, haltet euch der Sünde für tot, das ist jetzt ganz wichtig, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun die Sünde nicht in eurem sterblichen Leib. Unser Wille kann sich immer neu entscheiden, muss sich immer jede Sekunde neu justieren. Höre ich auf den Geist Gottes in mir, in meinem Herzen, oder höre ich auf meine Sinne und Triebe, die eben von unserer verdorbenen Natur her an unsere Willensfunktion heranwollen. Stellt euch auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten. Wir müssen doch sagen, Geschwister, Gott, ich war tot in Sünde. Du hast mir ein neues Leben gegeben. Wozu? Damit ich jetzt für dich lebe. Damit ich jetzt für dich lebe. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für dich und für mich. Und vertrau doch Gott. Glaube doch Gott. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir sind unter Gnade. Zweitens noch immer, der Gläubige wird beständig errettet von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde. 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das heißt, wenn wir im Geist wandeln, wenn wir im Geist vor den Thron Gottes treten, und ihn erkennen, das ist mein tägliches Gebet. Vater im Himmel, hilf mir, dich zu erkennen. Vater im Himmel, hilf mir, mit dir eins zu sein, so wie der Herr Jesus mit dir eins ist. Ihn zu erkennen, das ist das Entscheidende, dass unser Geist Gott erkennt. Dass wir durch dieses Erkennen Gott immer ähnlicher werden, Christus immer ähnlicher werden. Verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Der Heilige Geist möchte uns immer mehr umwandeln in das Ebenbild Jesu Christi, in unserem Charakter. Weil unser Körper bleibt dem Tode verfallen, aber in unserer Seele, in unserem Charakter. Verstehen wir? Wir müssen Gott erkennen. Galater 2,20, erkennen im biblischen Sinn ist immer intime Gemeinschaft. Galater 2,20, und nicht mehr lebe ich, sagt der Paulus, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, da sehen wir es, gehorsam, gell? Etwas wahrnehmen, glauben und gehorchen. Wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Anwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Paulus sagt, er hat den guten Kampf gekämpft. Es ist ein Kampf. Warum? Weil unser Fleisch nicht aufgibt. weil unser Fleisch verdorben ist bis in die letzte Zelle. Es gibt nicht auf. Wir müssen unser Fleisch jeden Tag neu kreuzigen und über Nacht steht es wieder auf und in der Früh muss es wieder kreuzigen. Es ist es muss ans Kreuz jeden Tag, täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Denn Gott ist es, und das ist das Schöne, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Mit Furcht und Zittern. Es ist nicht easy, es ist mit Furcht und Zittern. Und schließlich zum Schluss, der Gläubige wird endgültig errettet werden bei dem Wiederkommen des Herrn. Errettet von seinem alten Menschen, von allen körperlichen Schwachheiten. Ja, durch seine Wunden sind wir geheilt, aber das ist uns doch nicht für jetzt versprochen. Weil wenn wir den neuen Auferstehungsleib haben, dann sind wir vollkommen geheilt. Kein Mundgeruch, keine Schweißfüße, kein Haarausfall mehr. Dann, wir dürfen das nicht verwechseln. Das hat uns Gott nicht für diesen verfluchten, gottverfallenen, alte Natur zugesagt, sondern wenn wir Christus gleich sein werden, wenn wir sein werden, wie er ist, dann, und lassen wir uns doch da nicht in die Irre führen. Natürlich kann Gott Menschen heilen. Ich selbst habe das erlebt bei meiner Frau. Die Ärzte selber haben gesagt, das ist ein Wunder. Der Gehirnblutung vor einigen Jahren, 2012. Ein Wunder. Die Ärzte haben es nicht fassen können. Ich weiß, dass Gott heilt. Ich weiß es. Aber die Frage ist, ist es der generelle Wille, dass jeder von uns immer geheilt ist, wenn er nur genügend Glauben hat? Bitte prüft es im Wort Gottes und zeig es mir, wo das steht. Dann korrigiere ich gerne meine Meinung. Der Gläubige wird endgültig errettet werden bei dem Wiederkommen des Herrn, errettet von seinem alten Menschen, von allen körperlichen Schwachheiten, die das Resultat der Sünde sind. Das ist ja das Problem. Der Adnan hat es uns ja gerade gesagt. In unserem Fleisch wohnt die Sünde, nicht tue ich. Und wer hat heute gelesen?
Michael.
Der Michael hat heute gelesen. Michael, du hast es uns gelesen, Römer 7. Nicht das tue ich, was ich will, sondern was ich nicht will, tue ich, weil die Sünde in meinem Fleisch wohnt. Und das ist, was wir niederkämpfen müssen. Der Geist muss den Sieg erringen, nicht das Fleisch, die das Resultat der Sünde sind und von Gottes Fluch auf der sündigen Welt und in ein völliges Gleichsein mit Christus gebracht werden. Die herrliche Befreiung kommt, Geschwister, die herrliche Befreiung kommt. Wenn du körperliche Probleme hast, verzweifle nicht. Du darfst Gott um eines bitten. Du darfst Gott um Kraft bitten, dass du dies überwinden kannst. Du darfst Gott bitten, Vater, bitte, wenn es dein Wille ist, bitte hilf mir. So oder so. Entweder du heilst mich, Vater, oder du gibst mir die Kraft, damit umzugehen. Es gibt eine interessante Stelle. Wer im Fleisch gelitten hat, hat aufgehört mit der Sünde. Interessant. Wer im Fleisch gelitten hat, hat aufgehört mit der Sünde. Aus Gnade seid ihr errettet. Könnte es sein, dass Leiden Gnade ist? Lies mal das Neue Testament neu. Das Neue Testament, wenn wir den Maßstab aus dem alten Bund nehmen, sind wir verwirrt. Wir haben einen neuen Bund. Und Gott geht heute ganz anders mit dem himmlischen Volk um, als er mit dem irdischen Volk umgehen musste, die den Heiligen Geist nicht hatten, die nicht neu geboren waren. Die herrliche Befreiung kommt. Römer 8, 18. Denn ich denke, schau mal her, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Die Wahrheit des neuen Bundes ist es, dass uns durch Gott, durch Leiden vollendet. Verstehen wir das? Das ist total anders, als du wirst gesegnet sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Du wirst der Kopf sein und nicht der Schwanz. Gott wollte doch im alten Bund das irdische Volk Israel, wenn sie gehorsam sein würden, seinem Wort so segnen, dass alle Nationen, alle Völker dieser Welt diesen Gott kennenlernen wollten. Das war eine ganz andere Geschichte, das war ein ganz anderes Handeln Gottes. Heute möchte Gott uns durch Leiden vollenden. Und schau doch im Neuen Testament Jesus an, schau die Apostel an, schau die Gläubigen an. Durch Leiden vollenden. Es gibt keine andere Chance für uns. Wir müssen immer wieder aus der Gnade Gottes leben. Und da muss Gott Leiden zulassen. Sonst drehen wir durch. Wir drehen durch. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wenn Christus mit uns wiederkommt und das tausendjährige Reich beginnt, das verwechseln auch viele. Viele leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Sie wollen nicht in der Gegenwart leben. Warum? Weil das nicht so attraktiv ist. Weil die Gegenwart uns zurüstet. Und es geht durch Leiden, durch Herausforderungen. Und das blendet man gerne aus. Also geht man ins Alte Testament oder in die Zukunft, ins tausendjährige Reich. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Die Schöpfung ist auf Hoffnung unterworfen worden. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ganz kurz noch. Die Folge, dass wir Gott für nichts geachtet haben, sagt uns der Paulus im Brief an die Römer. Die Folge ist, dass er uns unserem untauglich gewordenen Verstand überlassen hat und dass Mann mit Mann Schande und Sünde getrieben hat und die Frauen den natürlichen Verkehr verlassen haben. Und die Konsequenz ist das, was wir sehen. 800.000 AIDS-Weise nur in Südafrika. Und diese Umweltschäden, wenn man hört, Gott, was haben diese Umweltschäden mit der Verkündigung des Wortes Gottes zu tun? Lies mal Hosea, weil die Priester die Wahrheit nicht verkündigen. Das ist für uns erstaunlich. Sagt Gott durch Hosea, haben wir die Umweltschäden. Weil wir Gott für nichts achten, werden wir homosexuell und krank. Wir können den Zusammenhang nicht verstehen, aber so steht es in der Bibel. So steht es in der Bibel. Wir werden freigemacht zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Es gibt immer, die Frage ist ja, handelt Gott in der Geschichte? Ist der Mensch eine Marionette Gottes? Und was für einen Sinn hat Prophetie? Auf alle drei Fragen gibt uns die Bibel herrliche Antworten. Ja, Gott handelt in der Geschichte. So, die herrliche Befreiung kommt, denn ausharren habt ihr nötig, da haben wir es, ausharren, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Ausharren, wenn ich doch gesegnet bin, muss ich nicht ausharren, oder? Ausharren ist doch, wenn ich was aushalten muss. Ausharren habt ihr nötig. Wir müssen wieder zur Wahrheit zurückkehren. Wir sind verblendet von den Motivationstrainern. Wir müssen wieder zur Wahrheit zurückkommen. Ausharren habt ihr nötig. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in uns jeden Tag, um im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Ausharren. Denn noch eine kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mit meiner Frau im Rennradl unterwegs bin, habe ich gesagt, nur noch eine Kurve. Nur noch eine Serpentine bis zum Gipfel. Und so tröstet uns der Paulus auch. Nur noch eine kleine Weile, harre aus. Er kommt ja, harre aus. Verzweifle doch nicht. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Wir geben nicht dem Fleisch nach. Wir harren aus. Wir sagen, Gott, ich vertraue, ich glaube. Auch wenn mein jetziges Leiden mich zur Verzweiflung treiben möchte. Gott, ich halte fest an dir. Gott, du wirst meine Familie segnen, meine Kinder segnen. Gott, du wirst mich durchbringen. Gott, ich vertraue auf dich. Du wohnst durch deinen Geist in mir. Ich gebe nicht auf. Und darum brauchen wir einander. 1. Petrus 1,5, dir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werde zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, das müssen wir noch trainieren miteinander, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid. Jubelst du? Ja. Der Jakobus sagt, hüpf vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Halleluja. Das müssen wir noch trainieren, Geschwister. damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Christi. Wir werden geläutert, wir werden geprüft. Verstehen wir, Geschwister? Denn den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Im Hebräerbrief lesen wir, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wie viel mehr haben wir das nötig, an dem, was wir leiden, gehorsam zu lernen, Geschwister? Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Wir müssen wieder zur Wahrheit zurückkehren. Es liegt nicht an deinem Glauben, der zu wenig wäre, wenn du Herausforderungen hast. Es geht darum, dass du wie Gold geläutert und geprüft wirst, ob du festhältst im Glauben. Das ist die Wahrheit, Geschwister. Ich lese nichts anderes in der Bibel. Korrigiere mich, wenn du was anderes findest. Die Ermahnung zur Reinheit: und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt erkennt uns nicht. Aber Gott erkennt uns. Und wir sollten uns erkennen. Wir sollten wissen, welche Verheißung auf uns wartet. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Stell dir mal vor, du wirst dem König gleich sein. Du wirst sein, ihm vollkommen gleichgestaltet. Und darum ist es notwendig, dass unsere Seele, unser Charakter, den wir mitnehmen, umgeformt wird. Und darum haben wir diese Herausforderung. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, schreibt der Paulus in 1. Korinther 15, 1, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch diese Botschaft gerettet werden. Vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Es gibt ein anderes Evangelium, sagt der Paulus im 2. Korinther 8. Es gibt einen anderen Geist und einen anderen Jesus. Lasst uns bei dem wahren Evangelium bleiben. Bei dem wahren Geist und dem wahren Jesus. Ihr lasst euch leicht verführen. 1. Korinther 11, 4. Wenn jemand daherkommt und etwas anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben, dann schenkt ihr ihm bereitwillig Glauben. Ihr empfangt einen anderen Geist als den Geist Gottes und nehmt eine andere Botschaft an, als die, die wir euch gebracht haben. Geschwister, um wie viel mehr kann man das in unserer Zeit heute sehen? Dass wir uns Lehrer aufhalsen, nach denen uns die Ohren jucken. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe. Lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Amen, liebe Geschwister. Amen. Amen. Bernhard, bitteschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.